Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Kryptowährungen haben einen gewaltigen CO2-Fußabdruck. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds werden sie bis 2027 für mehr als 1% aller CO2-Emissionen verantwortlich sein. Allein für den Marktführer Bitcoin wird der Ausstoß auf 100 Millionen Tonnen geschätzt. Je mehr der Wert in die Höhe schießt, umso mehr Energie muss für das Schürfen neuer Bitcoins, auch Mining genannt, aufgewandt werden. Gut 140 Terawatt Strom müssen gegenwärtig für den sogenannten Proof of Work aufgewendet werden. Der schützt die Kryptowährung vor Manipulationen. Jede Transaktion ist mit der vorherigen durch einen digitalen Fingerabdruck, das heißt mit einem komplexen kryptografischen Rätsel verbunden. Wer eine vergangene Transaktion in der dezentralen Datenbank, der sogenannten Blockchain, manipulieren will, müsste auch alle Folgetransaktionen verändern. Der dafür notwendige gewaltiger Rechenaufwand macht nachträgliche Änderungen faktisch unmöglich. Angesichts des steigenden Energiehungers der Kryptowährungen wird weltweit nach Alternativen zum digitalen Proof of Work gesucht. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie haben jetzt eine radikal neue Strategie entwickelt, wie man Kryptowährungen vor Manipulationen schützen könnte. Anstelle der rechenintensiven Lösung eines mathematischen Rätsels im Cyberspace könnte der Proof of Work auch durch die Lösung eines Rätsels in der realen Welt erbracht werden. Die Carl Zeiss Stiftung fand die Idee so überzeugend, dass sie die Umsetzung des Konzepts mit 1,5 Millionen Euro fördert.
Die Blockchain an sich kann man sich anschaulich eigentlich so vorstellen wie eine Kette an Blöcken, wie der Name schon sagt. Also wenn man sich jetzt so eine Perlenkette vorstellt, dann sind diese Perlen quasi die Blöcke, die über eine Kette linear verbunden sind. Und jeder dieser Blöcke ist letztlich ein Informationsträger. Im Fall von Bitcoin oder von Kryptowährungen kann man sich das einfach als Liste von Transaktionen vorstellen. Ich schicke Ihnen 3 Bitcoin, Sie schicken mir 2 Bitcoin und so. Diese Liste ist quasi sehr lang und in Blöcken strukturiert. Das Schöne an der Blockchain ist, und das Besondere würde ich auch sagen, ist, dass sie im Fall von Bitcoin öffentlich einsichtig ist. Also wir könnten jetzt online gehen und könnten sofort nachvollziehen, wer jemals welche Transaktion getätigt hat. Nicht mit Klarnamen, aber es ist trotzdem für jeden einsichtig. Das heißt, die Frage, die sich dann direkt stellt, ist, wieso wird es nicht manipuliert, wenn es doch für jeden einsichtig ist? Und das liegt in dieser besonderen Struktur der Blockchain. Dazu muss man sich über digitale Einwegfunktionen unterhalten. Eine Einwegfunktion ist, wie der Name schon sagt, die geht ganz schnell vom Eingang zum Ausgang. Die ist reproduzierbar. Sprich, wenn ich zweimal das Gleiche frage, kriege ich zweimal die gleiche Antwort. Aber die ist sehr schwer zu invertieren. Sprich, wenn ich einen Ausgang habe, ist es sehr schwer, auf den Eingang zurückzuschließen. Und was jetzt passiert beim Mining, also das, was wir als Mining verstehen, ist letztlich das neue Schaffen eines Blockes. Also wir hängen einen neuen Block an die Blockchain an. Und was hier passiert, ist ein bisschen strange. Hier wird ein Rätsel gestellt, ein kryptografisches Rätsel. Das sieht ungefähr so aus wie, nimm die Blockchain und finde eine Zahl, die ich daran hängen muss, damit der Output dieser Funktion eine gewisse Form hat. Und da macht sich jetzt diese besondere Eigenschaft nutzbar, dass man die Lösung dieses Problems, also finde einen Eingang, dass der Ausgang eine gewisse Form hat, nur durch Ausprobieren lösbar ist. Das heißt, das eigentliche Mining ist kein aufwendiges Rechnen, kein Lösen von irgendwelchen Gleichungen oder so, sondern das ist wirklich ein Trial and Error. Ich starte mit 1, ich teste, es passt nicht. 2, teste, passt nicht. Und so rechne ich wiederholt diese Funktion. Das führt jetzt dazu, dass diese Blockchain sicher ist, weil jede Verbindung von den Blöcken ist eine Lösung von diesem bestimmten Rätsel. Sprich, wenn ich hergehe und diese Blöcke manipuliere, also mir selber ein bisschen Geld zustecke oder ähnliches, dann wird diese Verbindung automatisch invalide. Und das sieht jeder sofort. Und das sichert nachher die Integrität der Blockchain ab, führt aber auch dazu, dass halt sehr viel Rechenleistung erforderlich ist, um diese Blockchain aufrechtzuerhalten. Das macht niemand zum Spaß. das sind reale Kosten. Wenn man sich so eine Mining-Farm mal vorstellt, das ist sehr viel teure Hardware, die da läuft. Das ist sehr viel, logischerweise, Energie, die verbraucht wird. Die kriegt man ja auch nicht geschenkt. Die Leute, die Mining betreiben, tun das aus ökonomischen Gründen. Die wollen Geld verdienen. Was man jetzt weiß, ist zu jedem Zeitpunkt, wie viel Geld kann ich erwarten zu verdienen, wenn ich eine Lösung finde. Also ich weiß, wie wahrscheinlich es ist, eine Lösung zu finden, und ich weiß, was ich erhoffe, davon zu verdienen. Sprich, die Menge an Geldwert, die ich investieren darf, in Anführungszeichen, ist limitiert. In jedem dieser Blöcke gibt es eine besondere Transaktion, die dafür da ist, dem Miner, der das Rätsel löst, Geld zuzustecken, wenn man so will. Das ist auch der einzige Prozess, über den neue Bitcoin entstehen. Daher kommt überhaupt auch erst der Name des Mining, weil man Bitcoin dadurch schürft, sozusagen. Das Protokoll ist so geschrieben, dass diese Ausschüttung an Bitcoin limitiert ist. Also es gibt nur von vornherein schon klar eine bestimmte limitierte Menge an Bitcoin, die jemals entstehen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch sehr lukrativ, diese Rätsel zu lösen, weil ich dadurch Bitcoin verdiene. Das heißt, die eigentliche Menge an Rechenleistung, die investiert wird, ist dadurch so explodiert, dass der Wert der Währung so explodiert ist.
Der Chemieingenieur Dr. Frank Rhein arbeitet am Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik des Karlsruher Instituts für Technologie. Mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund entwickelte er die für den Cyberspace überraschende Idee: Wie wäre es, wenn man den digitalen Nachweis geleisteter Arbeit, der die Grundlage des sogenannten Konsensmechanismus bei den Kryptowährungen bildet, durch einen Nachweis geleisteter physischer Arbeit ersetzt? Er müsste vergleichbar aufwendig wie das Lösen digitaler Einweggleichungen sein, sollte aber prinzipiell weniger klimaschädliche Ressourcen verbrauchen.
Ein digitaler Proof of Work braucht Strom, Elektrizität. Und Elektrizität ist sehr günstig. Sprich, es hat sehr viel CO2 pro Euro. Wenn ich an einen physikalischen Prozess denke, dann muss ich andere Materialien einsetzen, wie zum Beispiel Pigmente. Die sind sehr teuer. Das heißt, sie haben letztlich einen sehr niedrigen CO2 pro Euro Ausstoß. Ein ganz einleuchtendes Beispiel ist zum Beispiel Zeit. Wenn ich einen physikalischen Prozess habe, der als Ressource Zeit braucht, dann hat Zeit letztlich einen hohen Wert, wissen wir, Zeit ist Geld, aber dabei wird eigentlich gar kein CO2 ausgestoßen.
Mit dem Prozess des Druckens übereinandergelegter Farbflächen ist dem KIT-Forschungsteam in einem ersten Schritt der Nachweis der Machbarkeit gelungen.
Die Idee ist eigentlich relativ simpel, und zwar, ob wir eine physikalische Alternative für diese Einwegfunktion finden können. Also eine physikalische Einwegfunktion. Also wirklich ein physischer Prozess. Es ist ein Prozess, der dieselben Anforderungen haben soll. Der soll von den Eingangsparametern zum Ausgang gehen, soll reproduzierbar sein, was in der Physik ein bisschen schwieriger ist. Und er soll aber nicht invertierbar sein. Um das plastischer zu machen, haben wir das Ganze an einem Beispiel uns angeguckt. Und zwar ging es da um das Drucken von Pigmentschüttung. Sprich, für diese physikalische Einwegfunktion ist der Eingang eine Sequenz an Pigmenten, zum Beispiel Cyan, Magenta, Gelb, Gelb. Wir haben das tatsächlich mit einem handelsüblichen Tintenstrahldrucker gemacht. Das heißt, wir hatten drei Farben, Cyan, Magenta und Gelb. Man kann sich aber auch beliebig mehr Farben denken. Ja, die müssen halt irgendwie standardisiert sein. Und die Sequenz beschreibt jetzt die Reihenfolge, in der ich diese Farben übereinander drucke. Wir haben das hier flächenmäßig übereinander gedruckt. Wir haben eine Ebene gedruckt, kurz getrocknet, das Papier wieder bedruckt, sodass wir wirklich ein Übereinanderdrucken haben. Und das ist auch zentral in unserer Argumentation für diese physikalische Einwegfunktion, weil spontan würde man ja denken, naja, es ist halt Mischen von Farben. Wie kompliziert, wie komplex kann es sein? Und das ist da, wo wir ursprünglich losgelaufen sind. Die Partikeltechnik ist das, was es komplex macht. Wenn ich mir diese Pigmentpartikel vorstelle, wie sie geschüttet sind und Licht jetzt in diese Schüttung eintritt, dann ist die Wechselwirkung von Licht mit diesen festen Partikeln sehr komplex. Und das haben wir experimentell auch untersucht. Mit einer definierten Menge an Pigmenten. Also wir haben jetzt gesagt, zum Beispiel 2 Cyan, 2 Gelb, 2 Magenta in allen möglichen Kombinationen. Für jedes Druckbild gibt es von jeder Farbe genau 2 Schichten. Und was wir variiert haben, erstmal sind die Sequenzen, also die Reihenfolgen, die Kombinationen. Das sind dann 90 verschiedene Reihenfolgen, die man hier drucken kann. Und jede Probe ist eine bestimmte Sequenz. Also Probe 1 ist zum Beispiel CCMMYY. Probe 2 ist CCMYMY und so weiter. Also wir haben einfach die Reihenfolge vertauscht. 2 Cyan, 2 Magenta, 2 Gelb, also 6 Schichten. Dann habe ich eine physische Probe und die wird optisch analysiert.
Die Analyse erfolgt durch ein spektroskopisches Verfahren.
Also wir haben jetzt gedruckt unsere Sequenz. Unsere Pigmente sind geschichtet, das heißt, ich habe eine physische Probe, das ist ein Papier, bedruckt. Und die optische Analyse ist eine sogenannte UV-Vis-Spektroskopie. Was letztlich passiert ist, wir schicken ein Spektrum an Licht, einen Lichtstrahl, auf diese Probe und messen, wie viel Licht wird reflektiert, bei welcher Wellenlänge. Man kann sich es einfach als optischen Fingerabdruck vorstellen von dieser Probe.
Das heißt, der mathematische Fingerabdruck als Nachweis der Authentizität einer Währungstransaktion wird ersetzt durch einen optischen Fingerabdruck.
Das war erstmal nur eine Idee. Die Hypothese war, dieses Übereinanderdrucken und Analysieren geht schnell vom Eingang zum Ausgang, es ist reproduzierbar. Aber wenn ich mir dann diesen optischen Fingerabdruck anschaue, sollte es schwierig sein, zurück auf die Sequenz zu schließen. Und das ist natürlich erstmal eine gewagte Hypothese. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben eine experimentelle Studie gemacht, wo wir genau das untersucht haben. Wir haben also 90 unterschiedliche Sequenzen jeweils dreifach gedruckt und haben davon diese Fingerabdrücke gemessen, diese optischen. Das haben wir gemacht, um zwei Sachen zu untersuchen. Einmal die Reproduzierbarkeit und aber auch dieses Nicht-Invertieren. Bei der Reproduzierbarkeit haben wir erstmal gesehen, dass der Druckprozess, und nochmal, wir haben einen handelsüblichen Drucker genommen. Also wir gehen jetzt in den Mediamarkt und kaufen einfach einen Drucker, sowas. Das war jetzt kein fancy Aufbau oder so, den wir da verwendet haben. Da haben wir gesehen, wenn wir mehrfach drucken, dass die Standardabweichung relativ gering ist. Das ist aber schwer zu quantifizieren und nur ein Teil der Wahrheit, weil Kryptographie basiert immer auf Ja, Nein. Wenn wir nochmal an die Kryptowährung zurückdenken, war es ja so, ich finde eine Lösung für dieses Rätsel. Ich gebe Ihnen diese Lösung und Sie müssen nachvollziehen, jawohl, hat er recht oder hat er gelogen? Das heißt, es gibt richtig oder falsch. Das heißt, übertragen auf unser System müssen wir festlegen, wann sind zwei Ausgänge identisch. Also wann sind zwei von diesen Spektren wirklich deckungsgleich. Das haben wir definiert und haben dann gesehen in unserer Studie, tatsächlich aus allen Kombinationen dieser 90 Druckbilder, die wir hatten, sind gerade mal 0,1% deckungsgleich gewesen. Bedeutet also, der Prozess ist reproduzierbar genug, dass eine Variation im Input, also in der Sequenz, sich wirklich signifikant auf das Druckbild auswirkt. Das heißt, ich sehe tatsächlich erstmal Unterschiede vom Eingang zum Ausgang. Das ist schon mal gut. Das zweite Thema war dann noch diese Nicht-Invertierbarkeit. Da haben wir Machine Learning-Modelle trainiert, die genau diese Aufgabe hatten. Ich gebe dir ein Spektrum, also einen optischen Fingerabdruck, und du sagst mir voraus, was wurde in welcher Ebene sozusagen gedruckt. Was wir hier gesehen haben, ist, dass es relativ einfach ist, die obersten Schichten vorherzusagen, würde man auch erwarten. Ich meine, wir drucken Pigmente übereinander. Ich sehe schon rein optisch ungefähr, was zuletzt gedruckt wurde. Aber es ist durchaus schwierig, diese untersten Schichten vorherzusagen. Sprich, auch mithilfe dieser Modelle muss ich immer noch Arbeit investieren, um die Lösung des Rätsels zu finden. Sprich, ich muss immer noch hergehen, drucken, messen und überprüfen. Drucken, messen und überprüfen. Also genau dasselbe Prinzip, wie wir es bei den digitalen Einwegfunktionen beim Proof of Work auch hatten. Nur ist es jetzt schon so, dass Machine Learning Modelle uns helfen können, in die richtige Richtung zu gehen. Aber die Quintessenz ist, dass immer noch Arbeit notwendig ist.
Stellt sich die Frage, wie kann der Umweg über einen physikalisch überprüften Fingerabdruck möglichst reibungslos in die Cyberwelt der Kryptowährungen integriert werden?
Jetzt muss ich natürlich, wenn ich daraus einen dezentralen Konsens wie bei Bitcoin generieren möchte oder einen Konsensmechanismus, der die Blockchain absichert, dann muss ich das ja irgendwie in Verbindung bringen mit der Blockchain, mit dem digitalen Konstrukt der Blockchain. Die Idee ist relativ einfach, nämlich die Blockchain ist ja immer noch digital vorhanden. Diese digitalen Einwegfunktionen haben bestimmte Eigenschaften, die man sich zunutze machen kann. Ich kann mir also von dieser Blockchain wie so einen digitalen Fingerabdruck geben lassen, der nicht fälschbar ist. Und jetzt brauche ich irgendein Prozedere, was mir von diesen digitalen Informationen ein physikalisches Rätsel ableitet. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich diese Information nehme, mir daraus eine Reihe an Farben ableite und eine Reihe an Beleuchtungsinformationen, die mir dann so eine Art Zielspektrum oder Zielfingerabdruck vorgeben, den ich erreichen muss. Also ich kann mir aus der Blockchain über ein gewisses Protokoll eine direkte Druckanweisung sozusagen ableiten. Dann habe ich erstmal ein Ziel, was ich erreichen will. Genauso gut kann ich mir auch von dem digitalen Abdruck eine Liste an Farben geben lassen. Und die Druckaufgabe könnte jetzt zum Beispiel sein, finde eine Sequenz, in der du diese Farben drucken musst, damit unter bestimmten Voraussetzungen dieses Zielspektrum rausgeht. Die eigentliche Arbeit, die investiert werden muss, passiert auf der physischen Ebene, passiert im Prozess. Das Ableiten des Rätsels kann aber durchaus ein digitaler Prozess sein. Da hindert mich erstmal nichts daran. Wichtig ist, dass die eigentliche Arbeit, die investiert ist, auf physischer Ebene passiert. Wenn ich dann eine Lösung finde, dann gebe ich diese Lösung immer noch digital an das System weiter. Wenn wir bei dem Beispiel also bleiben mit, das Rätsel ist so gestellt, ich habe einen Zielfingerabdruck, den ich erreichen muss und ich habe eine gewisse Liste an Ausgangsfarben und ich muss jetzt eine Sequenz finden, in der ich diese Farben drucken muss, damit dieses Zielspektrum rauskommt. Dann mache ich das physisch, ich teste, ich finde diese Sequenz. Das heißt, die Sequenz weiterzugeben digital ist kein Problem. Ich kann ja sagen, die Sequenz ist Cyan, Magenta, Gelb, Cyan, Magenta. Wichtig ist dann aber, und das ist diese Eigenschaft dieser physikalischen Einwegfunktion, dass sie reproduzierbar ist, dass wenn Sie jetzt meine Lösung hernehmen und es nachdrucken, physisch wieder, dann sollen Sie hoffentlich auf das gleiche Ergebnis kommen wie ich. Das ist ganz zentral. Also wir haben letztlich genau den digitalen Proof of Work ersetzt mit einem physischen Prozess. Und so kann man diese Brücke schlagen zu der digitalen Blockchain.
Wobei das sequentielle Drucken von Farbpigmenten nur ein erstes Beispiel für eine ganze Reihe denkbarer physikalischer Prozesse ist, die man als Proof of Work zur Authentizitätsprüfung einsetzen könnte.
Es ist ja irgendwie auch absurd zu sagen, wir senken die CO2-Emissionen von einer Kryptowährung, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr rechnen, sondern Pigmente drucken. Pigmente haben ja einen deutlich höheren CO2-Ausstoß als jetzt Elektrizität oder Strom. Und das bringt uns zurück, dass jeder Miner das ja nicht zum Spaß macht, sondern er eine gewisse Menge an Geld zur Verfügung hat. Das heißt, worauf es eigentlich ankommt, ist der CO2-Ausstoß der eingesetzten Materialien pro Geldwert. Und der ist bei Pigmenten niedriger als bei Elektrizität. Der ist bei Zeit deutlich niedriger als bei Elektrizität. Dieses Pigmentbeispiel ist ein Beispiel, aber wir können jetzt physikalische Prozesse überlegen, die eine gewisse Art an Materialien einsetzen, bei denen dieser Quotient halt möglichst gering ist. Und das ist das Argument, wieso dann dieser Konsensmechanismus ultimativ weniger CO2 ausstößt. Und jeder Prozess braucht halt seine gewissen Materialien. Wie beim Drucken jetzt die Pigmente. Wenn wir auf andere Prozesse schauen, könnten es andere Materialien sein. Wir haben uns auch mal überlegt, das Spiel 4 gewinnt mit diesen Spalten, wo man oben die bunten Plättchen reinwirft und dann sucht, 4 in einer Reihe zu finden. Was wäre, wenn man dieses Spiel nehmen würde, das nicht 2D macht, sondern ein 3D, also quasi einen Zylinder und diese Einwurfpunkte jetzt mit Kugeln in bestimmten definierten Positionen macht? Da war die Aussage, naja, wenn ich jetzt Kugeln nacheinander in einer gewissen Sequenz einwerfe, dann wird das Bild, das sich nachher ergibt, relativ komplex sein, je nachdem, wie diese Kugeln nachher miteinander interagieren. Das wird relativ schnell auseinandergehen. Das heißt, nur von einem Bild auf die eigentliche Sequenz zurückzuschließen, wird schwierig sein. Die Frage ist natürlich, ist es reproduzierbar? Wenn ich zweimal die gleiche Sequenz einwerfe, kriege ich dasselbe Bild. Das war eine Idee, mit der wir gespielt haben. Aber das soll das erste große Arbeitspaket von dem Forschungsprojekt sein, diese Idee auch auf andere Prozesse zu übertragen.
Die Carl Zeiss Stiftung fördert das Forschungsprojekt für 5 Jahre mit 1,5 Millionen Euro.
Der Antrag ist letztlich in 3 große Pakete gegliedert. Das erste Paket sind die physikalischen Einwegfunktionen. Da soll es konkret darum gehen, andere Systeme zu identifizieren und die Sicherheitsanforderungen konkret zu definieren. In unserer Vorstudie war das alles noch relativ vage, nicht invertierbar, reproduzierbar. Das kann natürlich nicht vage bleiben, sondern das muss konkret definiert sein. Und dann wollen wir verschiedene Prozesse testen, experimentell untersuchen und dann unsere neu definierten Anforderungen anwenden. Also wir wollen wirklich den besten Kandidaten für eine physikalische Einwegfunktion finden. Was uns dann zum zweiten Paket bringt, nämlich dem Design von diesem Proof of Physical Work. Muss man sich so vorstellen, wir haben jetzt diese Einwegfunktion gefunden. Wir müssen jetzt aber noch das Protokoll drumherum bauen. Also wie werden Informationen gesammelt? Wie leite ich nachher dieses physikalische Rätsel ab von diesen digitalen Informationen? Und wie werden die Lösungen dann auch über das Protokoll weitergegeben? Das ist nochmal ein ganz spannendes Thema für sich. Das klingt jetzt erstmal so, wie das ist ja schnell passiert. Aber da gibt es ganz eigene Angriffsstrategien dagegen. Das heißt, auch hier wird es ein Aufsetzen, Angreifen, Testen, Verbessern, Angreifen, Testen, Verbessern, Rhythmus geben. Und im letzten Paket soll es dann darum gehen, dass wir dann dieses entwickelte Protokoll natürlich auch testen. Sprich, wir wollen das erstmal simulativ machen, eine Blockchain-Simulation aufsetzen, um zu sehen, wie sowas skalieren könnte. Um dann ein bisschen fundierter auch den CO2-Fußabdruck zu quantifizieren. Damit wir wegkommen von diesem, naja, es geht nur um CO2 pro Euro, hin zu in einem quasi simulierten, aber in einem großskaligen System, wie verhält sich der CO2-Fußabdruck wirklich?
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.